Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify und lass uns auch noch eine tolle Rezension da.
Mit Acast Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Hallo, Liebes. Ich freue mich total auf die Aufnahme gleich. Auch wenn ich mir da wieder einen echten Brocken rausgesucht habe. Eleanor Roosevelt, in einer Quelle heißt es da, die wohl außergewöhnlichste First Lady, die die USA je hatten. Gewagte These, aber naja, immerhin, wir haben ja auch Michelle Obama vorgestellt. Die beiden liefern sich da aber echt ein Kopf-an-Kopf-Rennen, muss ich sagen. Aber apropos Politik, weißt du schon, wen du wählen wirst? Die Wahlen sind ja schon bald und ach Mist, ich muss den Schrank noch fertig machen, gleich für die Aufnahme. Wir hören uns, bis gleich.
Meine liebe Katrin, ich freue mich schon gleich auf die Aufnahme mit Frau Roosevelt. Und als erstes schoss mir in den Kopf, ja, das war doch die Ehefrau des amerikanischen Präsidenten von, oh, ich glaube 33 bis 45. Habe aber gerade gecheckt, dass bei Wikipedia die wunderbare Quelle, um weiter zu recherchieren, steht Menschenrechtsaktivistin und Diplomatin. Das hat mich extrem gefreut. Und weil nämlich nicht nur Ehefrau, sondern ihr Tätigkeitsfeld beschrieben wurde, was deutlich interessanter und spektakulärer ist und ich mich sehr darüber freue, mehr von dir dazu zu erfahren. Ja, bis gleich, meine Liebe. Bis denn!
Hallo und herzlich willkommen zu unserer wunderbaren Podcast-Reihe Starke Frauen mit der allseits beliebten und großartigen, herzlichen und erfrischenden Katrin Jakob.
Und der wunderbaren, einen Hund im Arm haltenden, sehr fröhlichen, strahlenden Kim Seidler. Hallo liebe Kim, wie geht's dir? Ich sehe gerade, du hast da wieder ein Hundi auf dem Arm und strahlst ja über das ganze Gesicht wie ein Honigkuchenpferd, um dieses alte Wort mal zu benutzen. Das sieht wunderbar aus, euch zwei da zu sehen. Wer ist das?
Das freut mich. Das ist Emma.
Hallo Emma.
Emma ist die dritte aus dem Wurf. Oh nee, ich glaube die zweite war sie sogar. Und Emma ist gerade die Treppe hochgelaufen, obwohl sie das nicht darf, weil kleine Welpen sollen ja nicht Treppen hochgehen. Aber ihr war anscheinend so langweilig mit ihrer Mama, dass sie dachte, sie geht mal auf Erkundungstour, wo ich dann abbleibe. Und dann hat sie jetzt so lange vor der Tür. Jetzt sitzt du hier vor dem Mikro, aber du darfst nicht pupsen. Emma,
nee, das, zum Glück sitze ich auf am anderen Ende der Leitung und wir werden heute nicht Emma vorstellen, aber eine ganz besondere Frau, die uns vorgeschlagen wurde. Ich glaube, du hattest den Namen irgendwo noch.
Frau Werner von Instagram.
Genau, Barbara Werner, jetzt sehe ich es auch. Liebe Barbara, wunderbarer Vorschlag und ich habe da auch wirklich ganz, ganz große Freude gehabt, diese Frau vorzustellen. Es handelt sich um Eleanor Roosevelt. Und die Geschichte von ihr hat mich ein bisschen erinnert an Anne Burda. Wer von euch noch reinhören mag oder schon reingehört hat, der wird da vielleicht die ein oder andere Parallele erkennen. Und ich lege einfach mal ganz vorne los, kann aber jetzt schon sagen, also ne, bei Geburt und Kindheit und so, das ist auch ganz wichtig zu verstehen, wie diese Frau so getickt hat, wie sie erzogen wurde. Aber ich kann jetzt schon sagen, dass sie nicht nur die First Lady war und mit dem 32. US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt verheiratet war, sondern dass sie auch Menschenrechtsaktivistin war, dass sie sich total stark gemacht hat für Politik, für Menschen, denen es nicht so gut geht, insbesondere auch ja, der Frauenbewegung einiges Gutes getan hat und neben Hillary Clinton eine der einflussreichsten Frauen in der US-amerikanischen Politik des 20. Jahrhunderts. Das sagt man über diese Frau. Und ich bin...
Genau. Und, und darf ich dich noch mal kurz ergänzen? Sie gehört zu den Verfassern der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte.
Oh, genau. Das kommt auch auf jeden Fall. gleich noch.
Also um es mit vier Worten oder in vier Stichpunkten zu beschreiben, Ehefrau und Mutter, ja, so wie sie ja immer gerne präsentiert wird, unermüdliche Aktivistin, unabhängige First Lady und unkonventionelle Menschenrechtlerin.
Unkonventionell trifft es auf jeden Fall. Das ist was, was sich da so durch ihren Lebenslauf auch zieht, muss ich sagen. Sie ist geboren am 11. Oktober 1884 in New York City, ist also ein New Yorker Girl. Und sie hieß schon bei der Geburt Roosevelt. Ihr denkt euch jetzt, die war mit Franklin D. Roosevelt verheiratet und hieß vorher Roosevelt. Und sie sind tatsächlich auch verwandt. Entfernt zwar, aber sind, glaube ich, Cousins oder so, Cousine dritten oder sechsten oder irgendwas Grades, also weit genug weg, dass es jetzt nicht als Inzest gilt. Eleanor wurde als erstes Kind von Anna Livingston Ludlow, Hall Roosevelt, mein Gott, langer Name, und Elliot Roosevelt, dem Bruder des späteren US-Präsidenten Theodore Roosevelt, geboren. Der Vater, der litt unter starken Depressionen, der war auch schwerer Alkoholiker. Das hat auch sie in ihrer Kindheit, und sie war ihrem Vater sehr zugetan, natürlich total geprägt. Die Mutter Eleanors, also Anna, galt als wunderschön. Und Eleanor, wer Bilder von ihr gesehen hat, ist jetzt nicht so eine klassische Schönheit. Zumindest hat ihre Mutter dann mal zu ihr gesagt, um Himmels Willen, also ich weiß gar nicht, was aus dir werden soll. Du siehst so gewöhnlich aus, dass dir nichts anderes übrig bleiben wird, als gut zu sein. Also,
das ist ja ähnlich wie witzigerweise der Mark Anthony, der Ex-Mann von J-Lo, ja auch mal über sich gesagt hat, oder dass sein Vater, dass man zu ihm gesagt haben soll. Man muss aber auch dazu sagen, dass für die Mutter die physische Schönheit, also die Optik, ein absoluter zentraler Wert war.
Ja,
ne? Und dementsprechend war sie natürlich extrem enttäuscht, als ihre Erstgeborene zu so einem schlaksigen Ding mit vorstehenden Zähnen sich entwickelte.
Genau, die war schlaksig, sie war wahnsinnig groß, also 1,80 als Frau ist das natürlich schon auch so eine Sache. Und ihre Mutter hielt sie auch für sehr altbacken. Also sie fand einfach nichts an ihr, was natürlich auch ein bisschen erklärt, was das Verhältnis zu ihrer Mutter angeht. Die Mutter hat sie übrigens Granny genannt, also was so ein bisschen dieses Altbackene dann auch erklärt. Ne? Mhm. Eleanor hatte zwei Geschwister. Dass der nächste Bruder war Elliot Junior, der starb allerdings im Alter von 4 Jahren. Und dann gab es noch einen Bruder, Gracie Hall, der auch relativ alt wurde. Nicht ganz so alt wie Eleanor, die ist, glaube ich, über 90 geworden. Die Familie, also ihre gesamte Familie, die gehörte so, also war schon so ein bisschen Upper Class, aristokratischer Standard, so New Yorker Oberschicht. Und die lebten hauptsächlich von ererbtem Vermögen. Also die waren schon relativ wohlhabend. Die Ehe der Eltern war total problematisch und endete leider auch auf sehr tragische Art und Weise. Die Mutter von Eleanor, da war Eleanor 6, starb im Alter von nur 29 Jahren an Diphtherie. Und dann stirbt ihr kleiner Bruder eben an Scharlach, das hatte ich eben erwähnt, im Alter von 4 Jahren. Also sie hat schon sehr früh viel Leid und Tod auch in der Familie erlebt. Dann ist da noch dieser Vater, der, als sie 10 ist, versucht, sich das Leben zu nehmen und damit scheitert und dann wenig später an den Folgen stirbt, bei einem epileptischen Anfall und Alkoholiker und so weiter. Also zu Hause herrschte jetzt wenig Wärme und Leichtigkeit, was man eigentlich so einem jungen Mädchen wünscht. Ne? Und sie kam dann zu ihrer Großmutter, die sehr streng galt, also Annas Mutter, also mütterlicherseits die Großmutter, nach Tivoli in New York, also im New York State auch, und ist dann von der, also erst ist sie auch da in dem Haushalt von Gouvernanten erzogen worden, von Privatlehrern, von ihrer Großmutter dann selbst, und so ein bisschen solitär wirkt das alles irgendwie, ne? Und
aber ist sie nicht auch dann später nach Großbritannien, nach London geschickt worden auf eine Privatschule? Ach so, okay.
Genau, sehr gut. Sie ist dann 1899 nach London geschickt worden. Das war für sie wirklich so eine kleine Rettung, weil die Leiterin des dortigen Internats, die war bekannt als so eine sehr charismatische Feministin, total gebildet, eine liberale Frau, die eben auf dem Gebiet der Mädchenbildung für diese Zeit total ungewöhnlich engagiert war. Und die hat sich Eleanor so als ihren Liebling genommen und hat ihr so wirklich in diese Sichtweise, auch in die Art und Weise zu denken, da eingeführt. Und das war ihr, glaube ich, auch eine ganz große Inspiration, die sie Zeit ihres Lebens auch erinnert hat. Ne? Mhm. Sie musste dann wieder zurück zur Großmutter, die dann vor allem im Sinn hatte, Eleanor in
ihrem typischen Alter.
Ja, genau.
Ne? Sie war 18 und dann musste sie ja zurück und wurde dann, wir kennen es von diversen romantischen, mittelalterlichen Filmen, gerade erst bei Bridgerton,
ja,
fand ich das total toll dargestellt, wie die Mädels dann, ob sie wollten oder nicht, sie wurden dann in die Gesellschaft eingeführt, um zu heiraten.
Genau.
Und auch sie.
Das ist das Ziel gewesen und sie wurde da auf sämtliche Empfänge gezerrt und ich kann mir das so richtig vorstellen, wie sie da in der Ecke steht, die Augen verdreht über all diese Belanglosigkeiten und auch das, was sie so in London erlebt hat. Und sie ist da so richtig aufgeblüht und dann kam sie zurück und die Großmutter hat sie da unter die Fittiche genommen und naja, sie war höchst gelangweilt von all dem. Es kam dann aber so, ne? Sie ist jetzt so um die 20. Ein Zufall kam ihr zu Hilfe. Sie reist nämlich mit dem Zug zum Sommerhaus ihrer Großmutter, ne? Also so ein bisschen, ne? Upper Class, wir erinnern uns, und trifft in diesem Zug einen entfernten Verwandten, nämlich Franklin, der damals schon auch ein sehr politisch engagierter Student war und die hatten sofort eine super Ebene. Also da hat es zwischen denen gefunkt. Die haben sich dann auch über diese Zugfahrt hinaus sehr lange immer innigste Liebesbriefe geschrieben und hat dann, und der Franklin, der war Harvard-Student, also auch durchaus sehr, sehr gebildet, und aber Eleanor konnte ihm da durchaus das Wasser reichen und sie hat das dann auch wirklich geschafft, ihn für sich zu gewinnen und umgekehrt, also die haben Feuer und Flamme füreinander gehabt und haben dann geheiratet. Ging dann alles relativ zügig und zwar, da war sie 21 Jahre alt, am 17. März 1905. Wir sind also schon im 20. Jahrhundert. Der Franklin hat da gerade sein Studium in Harvard abgeschlossen und bezog dann mit seiner jungen Frau einen Haushalt in Manhattan, also wirklich mitten rein in New York City. Also damals mit Sicherheit schon eine ziemlich pulsierende, tolle, großartige Stadt. Da hat er sich dann seinem Rechtsstudium an der Columbia-Universität gewidmet. Und
seiner Karriere als Senator, ne? Während sie so das Klischee einer Frau erfüllte, 6 Kinder gebar und Hausfrau und Mutter sein durfte.
Genau.
Und sich dann seiner Mutter unterordnen musste, die wohl sehr dominant gewesen sein soll.
Richtig.
Und die auch dann über die Erziehung der Kinder entschied.
Das war,
ne?
Wirklich so ein Didim. Also die beiden hatten eine super Ebene. Und der Mann war auch sehr offen, was so Gleichstellung von Frauen angeht und hat sich da auch sehr früh engagiert und so. Aber, und Eleanor war ja immer noch so sprühend und wollte auch rein, da war eine totale Networkerin und hat sich auch ehrenamtlich engagiert und so. Aber es war dann wirklich so, ein Kind jagte das nächste und diese sehr dominante Mutter, die dann auch dazu geführt hat, dass sie in ihrem Selbstbewusstsein da einigermaßen so einen richtigen Downer erlebt und gelitten hat. Ne? Also sie hat selber beschrieben, sie war 10 Jahre, war sie entweder schwanger oder hat sich von der Schwangerschaft erholt. Und kam auch irgendwie nicht so wirklich zu irgendwas, selbst wenn du da Hilfe hattest und auch die Oma, die hat ja da auch mitgeholfen, war halt einfach.
Aber es war eine Pflichterfüllung, reine Pflicht. Keine Kür, sondern nur Pflicht.
Genau, erstmal schon. Und sie kam dann ja auch wieder dazu, sich selbst zu engagieren. Ne? Also 1910 hat der Franklin dann bei den Wahlen zum Senat des Bundesstaates New York für die Demokratische Partei dann kandidiert. Er wird auch gewählt und die müssen dann von New York weg in die Hauptstadt des Staates New York ziehen, nämlich nach Albany. Das war Anfang 1911. Da waren, glaube ich, mittlerweile erst 3 Kinder geboren. Jetzt mal so ein bisschen auch die Chronologie, was passiert da eigentlich was. Und sie war da immer schon dabei, hat auch in Albany dann total reges Sozialleben auch geführt, hat war auch total interessiert an Franklins politischer Arbeit und hat dann Lobbyarbeit geleistet und Verbindungen geknüpft, die eben ihrem Mann auch zuträglich waren, hat den Debatten in beiden Kammern des New Yorker Parlaments auch besucht und hat da regelmäßig ihn auch unterstützt, kann man nicht anders sagen, ne? Er hat dann fürs Frauenwahlrecht auch gestimmt und hat ein Sozialversicherungssystem, ein umfassendes geschaffen und so. Und und Eleanor war da immer Feuer und Flamme und war da an seiner Seite. So, wir nähern uns jetzt so Richtung Präsidentschaft, ne? Es ist, muss jetzt so ein bisschen weiter voranschreiten. Da kommen dann noch zwei weitere Kinder zur Welt und sie hat weiter genetzwerkt. Er wurde dann, nachdem Woodrow Wilson zum US-Präsidenten, also der auch Demokrat war, gewählt wurde, ist Franklin nach Washington abberufen worden und ist dort 1913 zum Unterstaatssekretär der US Navy ernannt worden. Und die Familie musste dann mit, also Albany weg, hin nach Washington. Und auch da hat sie weiter genetzwerkt. Was auch übrigens immer hilfreich war, auch für Franklin, war, dass seine Frau sehr viele Fremdsprachen sprach. Sie sprach Französisch, Italienisch und Deutsch, also immerhin drei relativ unterschiedliche Sprachen, neben Englisch natürlich. Und genau, jetzt nähern wir uns allerdings dem Ersten Weltkrieg. Ne? Die USA tritt in den Ersten Weltkrieg ein, das war am 6. April 1917, also da lief der ja schon eine ganze Weile. Und da hat Eleanor schon vielfältige Aufgaben übernommen, die sich aus der Verbindung ihres Mannes zur Navy ergaben. Unter anderem wirkte sie bei der Organisation des Navy Red Cross und der Washingtoner Rotkreuz-Kantine mit, in der während der Kriegseinsätze US-amerikanische Soldaten gepflegt wurden. Also da hat sie sich schon sehr, sehr engagiert auch, war sowieso immer relativ aktiv. Und jetzt kommt eine Stelle in ihrem Leben oder ne, die ich erwähnte.
Wendepunkt,
danke. Mhm. Ich erwähnte es vorhin und ich möchte eine Stelle aus einem Buch zitieren, das, wie unser Podcast heißt, nämlich Starke Frauen. Da heißt es, wir schreiben das Jahr 1918, also kurz vor Ende des Ersten Weltkrieges, ein Bündel Liebesbriefe im Koffer. Eleanor Roosevelt ist 13 Jahre mit Franklin D. Roosevelt verheiratet, als sie im September 1918 die Wäsche ihres Mannes auspackt und lesen muss, dass er seit Jahren eine Affäre mit ihrer Sekretärin und Freundin Lucy Mercer hat. Was nun? Eleanor verlangt die Scheidung, doch Franklins Mutter, Sarah, rät ihm, sich zu verweigern. Ein Ehebruch wäre fatal für die politischen...
Das wäre das politische Aus für Franklin damals gewesen, ne? Weil das kennen wir ja auch, das reicht ja noch, glaube ich, bis in die fast 80er, dass nur intakte Ehen sozusagen die Karriereleiter hoch, also Männer mit intakten Ehen die Karriereleiter hochklettern durften.
Die Roosevelts bleiben verheiratet, doch Eleanor stellt Bedingungen. Franklin muss mit Lucy brechen und ein eigenes Schlafzimmer beziehen. Er wird sich nur an Letzteres halten, aber vermutlich sind es auch die folgenden turbulenten Monate, die Eleanor Roosevelt noch mehr zu der unabhängigen Frau reifen ließen, die als First Lady of the World in die Geschichte einging. Nun ist es also so, sie bricht mit ihm, also ne, aber die bleiben einander zugewandt.
Erst einmal hat sie sich ja sozusagen zur führenden Frauenfigur der Demokratischen Partei im Staat New York etabliert. Ne?
Genau, also das und dann passiert ist ja alles später. Währenddessen. Sie wird auch Teil von Frauenverbänden. Ich versuche das so ein bisschen auseinanderzudröseln. Erstmal versucht der Franklin, sich 1920 bei der Präsidentschaftswahl als Vizepräsident aufzustellen, beziehungsweise er stellt sich auf. Eleanor, die war in der Öffentlichkeit bisher meist mit eigenen Anliegen in Erscheinung getreten, du hast es gerade gesagt, aber sie stellt schon auch ihren Dienst in seine Wahlkampagne. Ne? Die haben zwar gebrochen, sind aber irgendwie wie so ein gutes Team. So vorne geben sie das hingebungsvolle Ehepaar und verstehen sich auch wirklich nach wie vor sehr gut. Und hintenrum macht sie aber auch so ihr eigenes Ding. Sie versucht ihn aber schon auch immer wieder zu unterstützen in seinen politischen Anliegen. Und ihre Anliegen sind nicht immer unbedingt förderlich für seine, aber er lässt sie auch eine Weile machen. Ich glaube, die haben da so einen ganz guten Boden gefunden. Und dann gibt es einen weiteren Schicksalsschlag. Im August 1920 erkrankt Franklin D. Roosevelt an Kinderlähmung. Und seine Beine bleiben übrigens zeitlebens gelähmt. Das wird auch nach seinem Amtsantritt als Präsident, wird das lange der Presse verheimlicht. Das fand ich ganz interessant und wusste ich auch gar nicht. Und während er da in so ein Sanatorien geht und so reist sie durchs Land und vertritt ihn auch, nutzt das aber auch immer wieder für ihre eigenen Belange und Anliegen. Ne? Stichwort sozialer Feminismus, du hast es gerade auch angesprochen. Ne? Sie wird total aktiv, auch in großen, also ihr müsst auf jeden Fall definitiv mal weiter recherchieren, wo sie überall war und was sie alles gemacht hat. Ne? Und dann kommt ja auch irgendwann noch das 6. Kind zur Welt. Also da sind wahnsinnig viele und die Familie bzw. ihre Kinder leiden da auch sehr drunter. Sie hat am Ende ihres Lebens dann auch immer wieder das sehr bedauert. Sie hat sich von ihrer Familie so ein bisschen entfernt und hat aber sich für die Sache eingesetzt, ne? Für andere Menschen unglaublich viel, auch in der Weltwirtschaftskrise, hat Reden gehalten, konnte die Leute wirklich auch umarmen. Und eigentlich, wir erinnern uns, sie war eigentlich erstmal so ein schüchternes Ding und hat da so sehr lange gebraucht. Ähnlich auch wie Gloria Steinem, da musste ich auch dran denken, die erst total schüchtern war und gar nicht auf die Bühne wollte. Und dann hat Eleanor da aber auch wirklich so die charming Rampensau rausgeholt, so im Laufe der Zeit und hat sich da total engagiert, ne? Du wolltest, ja.
Aber auch toll, dass er sie gelassen hat, ne? Dass er wirklich erlaubt hat, wenn wir uns jetzt zum Beispiel an Prinzessin Diana, die wir auch nochmal vorstellen müssen, erinnern, wo die Königsfamilie dann doch eifersüchtig wurde auf den Zuspruch, den sie überall bekommen hat, so ist es hier ja eher so, dass er dankbar ist und sagt halt, hey, danke, dass du an meiner Stelle durch das Land reist, die Menschen kennenlernst, beobachtest. Und sie galt auch als seine vertraute und unermüdliche Reporterin, für ihn wirklich dann Berichterstattung gemacht hat. Und dann wurde sie ja auch gefragt, ob eigentlich Polio, also die Kinderlähmung, ihren Partner, also den Geist ihres Partners verändert hat. Und daraufhin hat sie ja geantwortet, jeder, der viel gelitten hat, bringt notwendigerweise mehr Mitgefühl und Verständnis für Probleme der Menschheit auf. Ja.
Ein sehr schöner Satz über diesen Mann, der ja ihr nicht immer auch Gutes angetan hat, so, ne? Aber trotzdem, die hatten da so ein Agreement, was sehr für wahnsinnige, ja, eine Verbindung, eine tiefe Verbindung sprach, ne?
Ich finde es auch so krass, dass trotz seiner Krankheit, ne, weil normalerweise wird ja immer gesagt, dass der Präsident nicht krank sein darf. Mhm. Ich meine, geistig krank ist er nun wirklich nicht, aber immerhin, ne, wie du gesagt hast, gelähmt. Und dass er sich dann durch ihr Engagement, also durch diese Teamwork, tatsächlich zugetraut hat, sich um das Amt als Präsident zu bewerben.
Richtig, das muss man auch noch sagen. Ne? Sie hat ihn bestärkt. Sie hat gesagt, gib nicht auf. Du, in dir brennt das Feuer und ich bin bereit, das Feuer da rauszutragen. Ne? Wenn du nicht laufen kannst, dann tue ich das. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert. Und trotzdem, nebenbei macht sie einfach auch ihr Ding. Ne? Sie gründet auch eine Zeitung noch, eine Monatszeitschrift, also auch so ein bisschen Parallelen zu Gloria Steinem. Die heißt Women's Democratic News. Die erste Ausgabe erscheint dann im April 1925. Die gründen auch, also sie hat so zwei Women in Crime, so Friends in Crime, Nancy Cook und deren Lebensgefährtin Marion Dickerman, die ziehen dann auch noch eine Schule hoch und sie unterrichtet und, also ich weiß nicht, diese Frau hat mehrere Leben gelebt, wenn ich mir so durchlese und wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, ihr müsst unbedingt mal so ein bisschen reinschauen. Es gibt auch diverse Dokumentationen über sie. Ich möchte jetzt mal so ein bisschen springen, weil es kommt ja dann auch noch die Präsidentschaft, ne? Also sie...
Richtig.
es kommt dann wirklich so, wie du es eben gerade schon angedeutet hast, dass er, also der Franklin wurde auch Gouverneur und so weiter, und der hat sich dann aber auch wirklich um das Amt des Präsidenten zur Verfügung gestellt und hat sich beworben. Und auch da wieder Eleanor an seiner Seite, und sie hat auch auf ein paar Dinge, die sie vorher gemacht hat, verzichtet, eben zugunsten seines Wahlkampfs, und er wird nun gewählt. Und als es dann dazu kommt, hat sie dann später einer Journalistin gesagt, die auch dann in das Weiße Haus zog und über das Weiße Haus berichtete, irgendwie waren das gemischte Gefühle so. Sie sagt, ich zitiere, ich wollte nie die Braut des Präsidenten sein, für ihn freue ich mich aufrichtig, ich würde es nicht anders wollen, ich bin schließlich auch Demokratin, aber was mich angeht, muss mich etwas einfallen lassen, ich befürchte, dass es nicht einfach wird, ne?
Und da sollte sie ja auch recht haben. Ja, ne? Genau. Es gab ja recht viel Gegenwind ab dem Zeitpunkt, wo er 1932 zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde. Und da wurde sie ja auf Schritt und Tritt ganz genau unter die Lupe genommen, genau von der Presse. Mhm. Und immer wieder wurde diskutiert, wie aktiv eigentlich eine amerikanische First Lady sein darf.
Das schickte sich nicht, ne? Ich glaube, die wurde sogar mal irgendwann verhaftet, weil sie irgendwie gegen einen Officer was gesagt hat. Aber nochmal kurz zu dieser Journalistin, der sie das beichtet, nämlich Lorena Hickok, mit der wird ihr später dann, also das nachgesagt, ein Liebesverhältnis gehabt zu haben. Also da ranken sich die Mythen drum, ne? Sie hat mit dieser Frau sehr viel Zeit verbracht, und auch in den Briefen, die sich die beiden geschrieben haben, kommt sehr viel Liebe rüber, also Zuneigung und so weiter. Mhm. Es gibt aber auch andere Quellen, die berichten von Affären mit jüngeren Männern. Also sei es drum, Eleanor hat so ihr Ding gemacht, ne? Und das schickte sich nicht als First Lady, aber sie hat halt auch da unglaublich viel bewegt und den Mund aufgemacht, ne?
Ich finde ja überhaupt total genial, dass sie als unabhängige First Lady einfach gesagt hat, 2 Tage nach Amtseinführung gab sie ja das erste Mal eine wöchentliche Pressekonferenz, zu der nur weibliche Reporter,
das fand ich auch geil,
Reporterinnen eingeladen wurde, The Press Girls. Und das hatte ja auch zur Folge, und das war echt klug von ihr, dass die Zeitungen Frauen einstellen mussten.
Ja. Total. Ich meine, die hat auch direkt, das war auch ein Novum, ne, als erste First Lady in der US-amerikanischen Geschichte überhaupt, Tage nach der Amtseinführung ihres Mannes ein Interview gegeben. Das hatte auch noch keine gemacht. Also die hat sowieso viele Dinge getan, das erste Mal, neben der Tatsache, dass sie sich unglaublich sozial engagiert hat, auch was die Lebensbedingungen Afroamerikanern und der Rassentrennung angeht, aber natürlich auch, was Frauen, Familie, Förderung und so weiter. Also das war wirklich bemerkenswert. Und es ist dann so, der Franklin stirbt an einer Hirnblutung 1945, damit endet auch die Präsidentschaft. Und da spürt man dann schon, sie hat, ich hatte es erwähnt, hat sich von ihrer Familie so ein bisschen entfernt, und was ihr wirklich zugesetzt hat, war, dass ihre eigene Tochter Anna, die Lucy Mercer, also die Geliebte von Franklin, an das Sterbebett ihres Mannes ruft, ne, und nicht sie. Also da ist Eleanor schon auch sehr verletzt, ne. Sie hat sich für das Größere eher eingesetzt, ne, und das kann man ihr dann auch vorwerfen, und sie selber sagte auch später, dass das etwas ist, was sie sehr, sehr bereut, ne. Aber dafür hat sie eben auch andere wunderbare Dinge getan. Sie sagte nach dem Tod von Franklin, die Geschichte ist aus, aber es sollte eben anders kommen, ne? Sie hat dann erst so richtig losgelegt.
Ja, spannend, weil sie ja auch gesagt hat, sie war halt davon überzeugt, dass der politische Einfluss ohne ihren Ehemann, also den Präsidenten, als Rückenstärkung, dass ihr politischer Einfluss sinken würde, ne? Also er ist ja gestorben am 12. April 1945, und dann 2 Monate später, am 26. Juni, fand ja die Gründungsveranstaltung der Vereinten Nationen statt. Und sie wurde da zur Botschafterin der USA bei den Vereinten Nationen gewählt. Mhm.
ernannt hat sie der Nachfolger von Franklin, nämlich Harry Truman, der hat sie im Dezember 45 zur US-Delegierten der Vereinten Nationen ernannt. Und dann ist sie dort in das Committee 3 berufen worden, in dem sie bereits eine Reputation als sehr begabte Diplomatin hatte. Und unterstützt von der Marjorie Millis Whiteman, das ist eine ganz berühmten Juristin, amerikanische Juristin und Diplomatin, saß sie dann in der UN-Menschenrechtskommission. Und da hast du ja vorhin schon darauf hingedeutet, dass sie an der Erklärung, der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, dass sie da die geholfen hat, mit auszuarbeiten. Und das war, sagt sie auch später, ihr größter Erfolg überhaupt. Ne? Also das war nach dem Tod ihres Mannes. Und diese Erklärung wurde 1948 von der UN-Vollversammlung offiziell verabschiedet. Also da folgten noch so viele andere Sachen. Ne? Also sie hat sich bis zu ihrem Tod auch sehr, sehr engagiert. Eine kleine Anekdote habe ich auch noch gelesen, als Kennedy 1960 sein Kabinett zusammenstellte und meinte, es gibt ja keine vernünftigen Frauen, hat sie ihm die DIN-A4-weise Listen zusammengestellt von fähigen Frauen, von der sie meinte, dass die fähig sind, in diesem Kabinett einen Platz zu finden. Also da gibt es noch diverse andere Sachen, die sie auszeichnen. Und ja, sie ist 62 gestorben. Ach, sie ist auch 78 geworden. Stimmt gar nicht, was ich vorhin gesagt habe. Das habe ich verwechselt mit Esther Bejarano, die wir das letzte Mal vorgestellt haben. Sie ist an Tuberkulose leider gestorben. Und zum Schluss vielleicht noch ein ganz, ganz schönes Zitat, was für sie steht, finde ich. Und zwar, die Zukunft gehört denen, die an die Schönheit ihrer Träume glauben. Und die passt total zu dieser sehr energetischen, sehr warmherzigen, sehr streitbaren, engagierten, tollen Frau, finde ich. Und damit möchte ich an dieser Stelle schließen. Es gibt noch so viel zu sagen, aber...
Und ein schöner Wechsel von der Begrifflichkeit Schönheit und dem Wert hinter der Schönheit. Ne?
Genau.
Gerade wenn man daran noch erinnert oder denkt, dass die Mutter ja auf die physische Optik, also auf die physische Schönheit Wert gelegt hat, hat sie gesagt, ich lege auf die Schönheit der Träume Wert.
Ja. Total schön.
Ja. Eine ganz beeindruckende, tolle Frau. Und vielen, vielen Dank, Barbara Werner, fürs Einreichen über Instagram. Ich glaube, das war schon ein paar Monate her.
Ja.
Aber
wir arbeiten ab. Also, das dauert immer ein bisschen. Genau. Habt Nachsehen mit uns und es gibt so viele tolle Frauen, aber die Frau, die du jetzt vorstellen wirst nächstes Mal, Kim, die hat es auch in sich, Triggerwarnung schon jetzt, das wird sehr krass werden, glaube ich, ne, was da auch kommt.
Ja, ist es? Also es müsste eigentlich eine Crime-Story darüber gemacht werden, es ist Britney Spears. Mhm.
Das, was wir von ihren Songs und von ihr auf der Bühne wissen, das steht in krassem Gegensatz zu dem, was hinter den Kulissen sich da abspielte. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Geschichte, die du uns nächste Woche erzählen wirst. Aber erstmal ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören, ihr da draußen, du liebe Kim. Und ich freue mich auf nächste Woche. Und bis dahin, bleibt gesund, munter, folgt uns auf Instagram sowieso, aber auch auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Und genau.
Und lasst bitte einen Kommentar da. Wir freuen uns immer auf Apple Podcast über die Rezensionen und die Kommentare.
Genau.
Lasst sozusagen einen Daumen hoch für uns.
Oder auch einfach konstruktive Kritik. Dafür sind wir ja auch offen. Ist hoffentlich auch rübergekommen. Also,
super.
Danke euch und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Tschüss.
Small details are big surfaces, tight corners are odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.